Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Ich habe ganz oft das Gefühl, dass es in der Universitätswelt sehr viel um Wettbewerb geht und um das haben wir, das haben die anderen nicht. Also um ein Ausstechen gegeneinander statt ein Austauschen miteinander.
Also ich finde das Phänomen der Persönlichkeitsentwicklung eigentlich ganz spannend, weil es immer erwartet wird, dass Studierende im Studium ihre Persönlichkeit ausentwickeln und wissen, wo sie hinwollen mit ihrem Studium. Gleichzeitig wird eigentlich keine Zeit zur Persönlichkeitsentwicklung gegeben, dadurch, dass eben alles in Regelstudienzeit stattfinden muss.
Alles ist auf Leistung ausgerichtet und ich habe das Gefühl, da in so einem Hochleistungsbetrieb zu agieren und von allen Seiten Druck zu spüren.
Auch Fragen von Mental Health. Ich meine, das wissen alle, es gibt so viele Burnouts, Erschöpfungssyndrome, Anxiety.
Universitäten weltweit sind in der Krise. Der Druck ist groß, es herrscht viel Konkurrenz, die Lehrveranstaltungen sind überlaufen. Und wer selbst eine akademische Laufbahn an Universitäten einschlagen will, als Dozentin, als Dozent, der findet zu wenige Festanstellungen und muss um die wenigen befristeten Stellen wetteifern. All das hat Folgen für alle, auch die Studierenden. Doch muss das so sein?
Dark Academia. Kritik an deutschen Hochschulen und mögliche Gegenwelten des Lernens. Ein Feature von Vera Klocke.
2021 veröffentlichte Peter Fleming Dark Academia, How Universities Die. Wie Universitäten sterben, heißt es im Untertitel des bislang nur auf Englisch erschienenen Buches. Der Professor für Organization Studies an der University of Technology in Sydney stieß damit eine wichtige Debatte um die Entwicklung der Hochschulen an. Denn, laut Fleming, sei die Neoliberalisierung der Universitäten schuld daran, dass das Hochschulsystem vermehrt beschädigte Menschen hervorbringe, die gestresst, erschöpft, deprimiert und vielleicht sogar suizidgefährdet seien.
Lehrbeauftragte fallen häufig unter die Armutsgrenze und sind auf Sozialhilfe angewiesen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sie in ihren Autos schlafen und in College-Turnhallen duschen.
Auch hierzulande leben viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in prekären Verhältnissen. Schuld daran sind schlecht bezahlte Lehraufträge und kaum Zukunftsaussichten auf eine dauerhafte Anstellung. 2021 machte die Initiative Hashtag Ich bin Hanna erstmals medienwirksam darauf aufmerksam.
Deutschlandfunk Interview.
Es gibt wahnsinnig wenig Stellen. Wir haben ausgerechnet, dass 31% der Postdocs überhaupt eine Chance haben, ihren Beruf dauerhaft auszuüben. Das heißt, 69% der Leute gehen leer aus. Und ob sie jetzt zu den Leuten gehören, die leer ausgehen oder nicht, das wissen sie, wenn sie Mitte 40 sind. Und da ist es jetzt nicht so, dass die freie Wirtschaft oder andere Branchen auf sie gewartet haben. Und diese Umorientierung ist in diesem Alter natürlich hochproblematisch, zumal sich vorher eine prekäre Phase immer weiter fortgesetzt hat, wo dann zum Beispiel bei der Frage nach Familiengründungen man sich ja überlegen muss, möchte ich das jetzt eigentlich verbinden mit einer Situation, wo ich dauernd umziehen muss, wo meine Verträge irgendwie kurz laufen und wo ich einfach keinerlei Sicherheit habe.
Die Juniorprofessorin Amrei Bar von Hashtag Ich bin Hanna im Juni 2023 in einem Interview im Deutschlandfunk zu der geplanten Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Diese Reform besagt, dass das wissenschaftliche Personal an Hochschulen zu besonderen Konditionen befristet beschäftigt werden kann. Dadurch aber wären Karrierewege in der Wissenschaft kaum planbar. Die Wissenschaftler konkurrieren um die wenigen Stellen, die es gibt, und sind einer ständigen Evaluierung ausgesetzt, erklärt Karen Vandenberg. Sie hat den Lehrstuhl für Kunsttheorie und inszenatorische Praxis an der Zeppelin-Universität inne.
Dieses neoliberale System hat eigentlich dazu geführt, dass wir uns eben selbst dauernd evaluieren und inzwischen eben einen Großteil unserer Arbeitszeit genau damit verbringen, Kolleginnen zu evaluieren, Forschungsanträge zu evaluieren, selbst Forschungsanträge zu schreiben, die evaluiert werden und so weiter und so fort.
Karen Vandenberg hat das Arts-Programm an der Zeppelin-Universität entwickelt. Die Kunsthistorikerin will damit auch eine künstlerische Perspektive auf gesellschaftliche Herausforderungen werfen. In diesem Jahr ist das Thema Academic Cannibalism, also akademischer Kannibalismus.
Das heißt also, dass die Anforderungen, die an Universitäten gestellt werden, die Ideen von Exzellenz, die Idee von Wissenstransfer, die Idee von Forschungsförderung, Antragswesen, Peer Review. Das sind alles Ideen, die aus der Akademie selbst kommen. Deswegen dieser etwas martialische Titel Academic Cannibalism. Das hat mit diesem sich selbst verzehren zu tun. Und damit, dass man sich in diesen permanenten Rechtfertigungs- und Evaluationsschleifen bewegt. Und diese Maschinerie, würde ich sagen, der gegenseitigen Evaluation ist etwas, was aber die Universität selbst hervorgebracht hat.
Anträge auf Drittmittelprojekte und Peer-Review-Verfahren, die die Kunsthistorikerin anspricht, sind mittlerweile feste Bestandteile an deutschen Universitäten.
Heutzutage ist Drittmittelforschung die Währung, mit der man legitimiert und mit der man zeigt, dass man relevante Forschung macht, weil sie von den Peers reviewed wurde. Und das ist eine ziemlich dramatische Entwicklung in der Wahrnehmung dessen, wie Forschung betrieben wird und wie die Universität verstanden wird.
Drittmittel sind Gelder, die von den Hochschulen zur Förderung von Forschung zusätzlich zum regulären Hochschulhaushalt von öffentlichen oder privaten Stellen eingeworben werden. Dafür aber müssen Universitätsmitarbeiter monatelang gut begründete Anträge schreiben, die dann anschließend von anderen Wissenschaftlern geprüft werden. Dieses Verfahren wird Peer-Review-Verfahren genannt. Es soll die Qualität der Forschung sicherstellen. Doch dieses Vorgehen hat auch Kehrseiten. Im Jahr 2023 sind in den Geistes- und Sozialwissenschaften etwa nur 26% der Anträge auf Einzelförderung bewilligt worden. Das heißt, ForscherInnen verbringen Monate damit, Forschungsprojekte zu entwickeln, die nie umgesetzt werden. Im Arztprogramm der Zeppelin-Universität setzen sich Mitarbeiter und Studierende mit dem Academic Cannibalism ästhetisch-künstlerisch auseinander.
Ich bin Rahel Spörer, ich leite das Arztprogramm der Zeppelin-Universität. Das heißt, es gibt einen kleinen Ausstellungsraum, wechselnde Ausstellung, öffentliches Programm, Arbeit mit Studierenden. Und wir befinden uns gerade in der White Box. Das ist was zwischen Projektraum und Ausstellungsraum. Ich würde sagen, von der Architektur ein Ausstellungsraum im klassischen Sinne. Helles Licht, große Glasfront, Sichtbeton. Von der Nutzung eher ein Projektraum, in dem viele immersive, interdisziplinäre, recherchebasierte Arbeiten gezeigt werden.
Jeden Monat werden in dieser White Box historische und aktuelle Gegenentwürfe zu Universitäten vorgestellt. Im Zentrum steht die Frage, wie Universität anders gedacht werden kann. Die kunstnahen Entwürfe eint die Kritik an der Art und Weise, wie in Universitäten Machtverhältnisse, Ausschlüsse, Ungleichheiten und Ressourcenverteilung reproduziert werden. Rahel Spörer erlebt selbst immer wieder, dass nicht nur die MitarbeiterInnen an der Universität unter Konkurrenz, Optimierung, Perfektionismus und Professionalisierung leiden. Auch die Studierenden seien betroffen.
Wie können sie wirklich mustergültig, exzellent sein? Wie können sie ihr Studium quasi schon in der Karriere denken, in Burnout-artige Zustände kommen, wirklich an psychischen Erkrankungen leiden und in einem unglaublichen Druck stehen? Und da finde ich deswegen den Begriff Academic Cannibalism oder Cannibalism schon passend, weil der eine somatische Komponente hat. Und ich glaube, um die geht's in dem Moment. Da geht es um die Verfassung dieser Körper und was diesen Körper widerfährt, beziehungsweise was sie anderen antun.
Heißt, die Universität verschlingt die eigene Arbeitskraft durch Konkurrenz und überbordende Bürokratie. Auch vor den Studierenden macht das sich gegenseitige Verschlingen nicht Halt.
Ich bin Niklas Ehret. Ich habe an der Zeppelin-Universität Kultur- und Kommunikationswissenschaften studiert und nebenbei als kuratorische Assistenz im Arts-Programm gearbeitet. Habe mich in dem Kontext auch eben viel mit der Universität und den Auswirkungen von Bologna-Reform auf Universität und Ähnliches auseinandergesetzt.
Niklas hat an einem studentischen Magazin zu der Neoliberalisierung von Universitäten mitgearbeitet. Der 22-Jährige erzählt von einem Klima der Konkurrenz unter Studierenden.
Das ist auf jeden Fall etwas, würde ich sagen, was sich in den letzten Jahren sehr enorm herausgebildet hat, weil es eben um so dieses ganz zentral um dieses Unwort Employability geht, also wie einstellbar bin ich. Und da ist es natürlich dann immer relevant, sich mit anderen zu vergleichen. Bin ich besser als andere? Wie stehe ich im Verhältnis zu anderen? Und immer alles muss quasi perfekt in den Lebenslauf hineinpassen. Und ich wähle meine Kurse nicht, weil es mich interessiert, sondern weil ich damit dann in das nächstbessere Masterprogramm kommen kann, weil ich die Credits brauche.
Pause von all dem bietet der Raum, die Whitebox. Die soll für ein Jahr ein Raum bieten, in dem Zeitverbringen möglich ist. Gestaltet wurde er von der Szenografin Katharina Pierschütz.
Ihr Einsatzpunkt war zu sagen, ich tauche den komplett in eine Farbe und schau mal, was passiert. Das heißt, deswegen ist dieser Raum ausgelegt mit einem hochflorigen blauen Teppich, mit blauen Sitzkissen, blauen Wänden, mit einem blauen Vorhang, der vielleicht auch in seiner Dysfunktionalität auffällt, weil überhaupt nicht klar ist, was der hier eigentlich tut.
Der Vorhang hat keine erkennbare Aufgabe, wie ein Fenster zu verdecken, und ist viel zu lang. Die auf dem Boden liegenden Stoffbahnen müssen permanent zur Seite geräumt werden. Er ist unpraktisch und steht damit einer Umgebung, die nach Optimierung und Perfektionismus strebt, entgegen. Studierende und Lehrende begegnen sich hier nicht mit gerader Sitzhaltung auf Stühlen, sondern lümmeln auf dem Boden. Rahel Spürer?
Und ich glaube, das ist schon auch so ein wichtiger Aspekt, so ein bisschen ein vielleicht rumzuhängen. Das heißt, verweigern sich natürlich auch erstmal so einer bestimmten Form von Produktivität, verweigern sich auch erst einer bestimmten Form von Präsentationsmodi und Performance, die wir in diesen Institutionen lernen.
Der Raum verweist einfach ganz schlicht darauf, dass wir auch ganz anders zusammenkommen könnten. Dass es keine Notwendigkeit hat, sich an Tischen und Stühlen vor irgendwelchen Beamern zu versammeln und Tafeln zu beschreiben.
Karen Vandenberg ist sich sicher, dass man so auch andere Formen des gemeinsamen Lernens finden kann. Machthierarchien lösen sich dadurch allein aber nicht auf, glaubt der Student Niklas Ehret.
Ich glaube aber auch, dass Gesprächsatmosphären entscheidend davon beeinflusst werden können und dass es einfach zu einem anderen, egalitäreren Ausgleich von Ideen kommen kann, allein dadurch, dass man irgendwie gemeinsam auf dem Boden sitzt, im Kreis sitzt und denkt anders über Dinge nach.
Universitäten sind von Hierarchien und Gewaltverhältnissen durchzogen. Karen Vandenberg?
Natürlich ist die Universität ein patriarchaler Apparat mit Machtstrukturen. Das ist gar keine Frage. Und bei allem, was wir versuchen, an Auflösungsüberlegungen gegenüber diesen Strukturen anzustellen, würde ich sagen, müssen wir uns überlegen, sind wir in der Opferrolle oder sind wir diejenigen, die diese Strukturen auch selbst bedienen?
Die Kritik an Universitäten ist nicht neu, sondern begleitet sie seit ihrem Bestehen.
Also lamentiert wurde immer schon. Es gab immer schon zu wenig Geld. Es gab immer schon das Leiden darunter, dass es vielleicht zu viele Studierende gab.
In Deutschland wurde oft die Bologna-Reform für den mutmaßlichen Niedergang der Universitäten verantwortlich gemacht. Teil der Hochschulreform war die Aufgliederung des Studiums in das zweistufige Bachelor-Master-System. Die Studiengänge sollten stärker auf den Arbeitsmarkt ausgerichtet werden. Viele haben die Reform als Bedrohung für das universitäre Bildungsideal empfunden, das mit Freiheit und Bildung als Selbstzweck einhergeht. Zurück geht das auf Wilhelm von Humboldt, der auf Allgemeinbildung und eine ganzheitliche Ausbildung in den Künsten und Wissenschaften setzte.
Mein Name ist Stefan Krankenhagen. Ich bin Professor für Kulturwissenschaft und populäre Kultur und im Moment Dekan des Fachbereichs 2 der Universität Hildesheim.
Stefan Krankenhagen hofft, dass die Krisen für die Institution Universität auch wichtige Anlässe der Aktualisierung und Reflexion darstellen können.
Das, was wir heute vielleicht als eine Krise bezeichnen, immer Anstöße von außen, von außerhalb der Universität waren, die innerhalb der Institution der Universität zu Transformationen, zu wichtigen Transformationen geführt haben. Und ich glaube durchaus, dass Bachelor-Master, das BA-Master-System und die Bologna-Reform so ein Anstoß waren, der an vielen Stellen zu großen, durchaus Problemen führt, aber der gleichzeitig die Universität daran erinnert, dass sie eine gesellschaftliche Aufgabe hat. Wie sie diese gesellschaftliche Aufgabe jetzt genau einnimmt, welche Bedingungen jetzt gelten sollen, können, müssen, damit sie eine gesellschaftliche Verantwortung auf welche Weise einnimmt, das wird gerade ganz, ganz intensiv verhandelt.
Universitäten und Hochschulen sind wichtige Orte für gesellschaftliche und politische Veränderungsprozesse. Historisch waren die Universitäten zentrale Orte des Protests gegen Krieg und Aufrüstung. Die Bewegung gegen den Vietnamkrieg der USA ab Mitte der 1960er Jahre wurde maßgeblich von Studierenden getragen. Zuletzt haben an den Universitäten Proteste stattgefunden, bei denen es um den Nahostkonflikt ging. Regelmäßig gibt es Auseinandersetzungen, die um Macht, Deutungshoheit und das tägliche Miteinander zwischen MitarbeiterInnen und Studierenden kreisen.
Es gab gegenseitige Anschuldungen, es gab eine extrem überhitzte, überemotionalisierte Atmosphäre und alle waren eigentlich nur enttäuscht und frustriert.
Stefan Krankenhagen erinnert sich an einen Fachbereichsbarometer, der im Jahr 2019 stattfand und in dessen Verlauf die Situation eskalierte. Auslöser des Streits war der Umgang mit Rassismus und anderen Formen der Diskriminierung im Fachbereich.
Und eine Strategie, die sich daraus ergeben hat, war ein Briefwechsel, und zwar auf die Idee hin und die Frage einer Studierenden, die sich an mich wendete, um einzelne Punkte in diesem Thema Antidiskriminierungsarbeit, Konflikte, Streitkultur an einer Universität mit mir zu diskutieren. Und wir haben dafür die Form der Schrift gewählt. Wir haben uns über fast ein halbes Jahr, ich glaube 6 bis 8 längere Briefe geschrieben.
Ergebnis der Auseinandersetzung ist auch ein Buch geworden, das Stefan Krankenhagen gemeinsam mit der Studentin Leonie Lorena Wiss veröffentlicht hat. Das Schreiben des Buches habe dabei geholfen, darüber nachzudenken, wie ProfessorInnen und Studierende über Meinungsverschiedenheiten hinweg im Gespräch bleiben können.
Es wäre ja verfehlt zu denken, die Universität sei ein idealer Ort. Die Universität sei tatsächlich dieser safer Space, den sie historisch durchaus auch immer wieder eingenommen hat. Wenn man sich die Entwicklung der Universität anschaut, zwischen dem Feudalsystem und dem System der religiösen Macht, dann ist die Universität historisch schon genau dieser dritte Ort. Aber uns allen ist bewusst, dass die Universität ein lebendiger Organismus ist. Und den nicht gemeinsam verbessern zu wollen, diese Chance liegen zu lassen, das wäre ja einfach ein großer Fehler.
Das Team an der Zeppelin-Universität beschäftigt sich ein Jahr lang mit der Frage, wie die Universität von innen heraus verbessert werden kann. Dabei setzen sie sich mit alternativen Lernorten aus dem Bereich der Kunst auseinander.
Wenn wir Gesellschaft verstehen wollen, dann können wir das durch wissenschaftliche Modelle versuchen zu beleuchten und zu untersuchen. Aber wir können es auch durch expressive, ästhetische und künstlerische Modelle tun.
Karen Vandenberg, Kunsthistorikerin an der Zeppelin-Universität.
Da gehört die Kunst unbedingt mit dazu, weil sie ein permanenter Kontingenzproduzent ist, also ein permanenter Produzent von Möglichkeiten, Möglichkeitssinn ist und davon, wie Gesellschaft sich auch entwerfen kann, also weil sie sich sehr stark einfach auf mögliche Zukünfte und andere Formen des Lebens ausrichtet.
Einer der alternativen Lernorte ist das Black Mountain College. Rahel Spörer und ihre Kollegin Sophie Mark Schramm haben ihn als positives Beispiel archiviert.
Black Mountain College, in den 30er Jahren gegründet in den USA, in North Carolina. Hier haben wir mit 3 Archiven zusammengearbeitet, die uns dieses fantastische Bildmaterial bereitgestellt haben.
Das Black Mountain College wurde im Jahr 1933 in den Appalachen von dem Altphilologen John Andrew Rice gegründet. Rice war zuvor aufgrund seines Widerstands gegen autoritäre Unterrichtsmethoden vom Rollins College in Florida entlassen worden. Zusammen mit Gleichgesinnten mietete er ein Gebäude an einem See an und begann mit weniger als 40 Studierenden und DozentInnen, die alle vor Ort lebten, den Unterricht gemeinsam zu gestalten. Bildende Kunst, Theater, Literatur, Musik, Architektur, Geschichte, Physik und Ökonomie wurden fächerübergreifend unterrichtet. Wissensvermittlung war eingebettet in Experimentierfreude und soziales Miteinander.
Was interessant war und auch sehr speziell war beim Black Mountain College, es gibt eine extrem umfangreiche Dokumentation dieses Vorhabens, weil es auch einfach eines der bekanntesten alternativen Bildungsinstitutionen im Feld der Kunst ist, wo sehr, sehr viele extrem bekannte Künstlerinnenpersönlichkeiten, die das 20. Jahrhundert auch geprägt haben, präsent waren. Sei es als Lehrende, sei es als Studierende oder aber auch für die Summer Schools und Summer Festivals irgendwie legendär gewesen sein müssen.
Seit der Anfangszeit hat das Black Mountain College immer wieder auch deutsche Intellektuelle eingeladen. Dazu gehörten Josef Albers, am Bauhaus Vizedirektor unter Mies van der Rohe, und Annie Albers, die ebenfalls am Bauhaus unterrichtet hatte. Am 14. Oktober 1941 schreibt Josef Albers in einem Brief über seine Tätigkeit am Black Mountain College:
Wir sind 10 Studenten und 20 Lehrer. Trotzdem wird feste gearbeitet, geistig und körperlich. Und das macht es neben dem wunderbaren Klima und der besonders sympathischen Atmosphäre so exciting.
Es gibt ein paar wirklich fantastische Farbfotografien. Ich glaube auch hier das Bild der Farm von Joseph Albers, wo einfach nochmal so gut eingefangen wird, wie dieser Campus lag und wie sehr das mit Sicherheit auch beeinflusst hat, wie das Leben dort strukturiert und gestaltet war und auch das Zusammenleben gestaltet war.
Das Foto, das Rahel Spörer in der Hand hält, zeigt ein Flachdachhaus, umgeben von grünen Wäldern, im Vordergrund ein See. Andere Fotos zeigen Studierende und Dozierende, die gemeinsam im Gras sitzen, die zusammen kochen, essen und in den See springen. Man sieht sie beim Gemüseanpflanzen und bei Renovierungsarbeiten an der Schule. Viele Fotos gibt es von der ersten geodätischen Kuppel des US-amerikanischen Architekten Buckminster Fuller, der auch hier lehrte und gemeinsam mit den Studierenden an der Kuppel herumexperimentierte. Das College wurde 1956 geschlossen. Für den Experimentiermodus ist es aber bis heute bekannt und gilt als Vorbild für progressive Kunstschulen. Für Niklas Ehret war die Beschäftigung mit dem Black Mountain College und anderen Lernorten wichtig. Es habe verändert, wie er über Unterricht nachdenkt.
Ich glaube, das ist quasi eigentlich das Interessante an den Gegenentwürfen, die eben aufgezeigt werden in der Ausstellung, weil es für mich nicht mal unbedingt so sehr darum geht, zu wissen, wie hat das Black Mountain College sich jetzt gegründet und was ist alles exakt da passiert, sondern vielmehr, dass die Möglichkeit zur Veränderung aufgezeigt wird und dass quasi das Verständnis entsteht, die Art und Weise, wie wir lehren, wie wir gelehrt werden, muss nicht so stattfinden, wie wir es kennen.
Das Black Mountain College inspiriert bis heute alternative Lernkonzepte und Lernräume. Eines davon ist das Moabit Mountain College in Berlin mit eigenem Strandbad.
Moabit Mountain College wurde 2019 gegründet auf der Basis der Aktivitäten der neuen Nachbarschaft Moabit.
Marina Napruschkina ist eine der Initiatorinnen des Moabit Mountain College. Sie kommt gebürtig aus Belarus, ist bildende Künstlerin und leitet als Professorin gemeinsam mit ihrer Kollegin Nadira Hussein die Klasse für erweiterte Malerei an der Universität der Künste Berlin.
Uns ging es darum, dass wir immer mehr und mehr uns verstanden haben als ein Ort zum Lernen, auch sozusagen als alternativer Lernort für und mit Menschen, die eine Migration- und Fluchterfahrung haben.
Die neue Nachbarschaft Moabit, aus der das Moabit Mountain College hervorgegangen ist, ist zu einer der größten Initiativen dieser Art in Berlin geworden.
Die neue Nachbarschaft hat sich ja immer schon verstanden als Ort, wo die Menschen aufeinander treffen und eben das Wissen austauschen.
Im Moabit Mountain College kommen Akademiker und Künstler mit Autodidakten zusammen. Im Fokus der Veranstaltungen stehen künstlerische Praktiken und angewandtes Wissen. Etwa in der Sommerschule. Hier wird an langen Tischen gemalt, gebastelt und an Trickfilm gearbeitet. Mit seinem dazugehörigen Strandbad Tegelsee inmitten der Natur erinnert dieses Berliner College an das Black Mountain College, das ebenfalls abseits der Stadt gelegen war. Für Marina Napruschkina ist genau das wichtig.
Wir haben natürlich durch die Jahre gemerkt, dass wenn wir gestresst sind, ist es schwierig, neue Informationen aufzunehmen. Wir dachten, dass das dadurch, dass das in einem Naturort stattfindet, wir natürlich schon auch erstmal viel mehr bereit sind, neue Informationen aufzunehmen, dass der Ort an sich dazu bringt, mit diesem Stress besser umgehen zu können und dass man auch eben nicht in diesen geschlossenen Räumen sich die ganze Zeit aufhält.
Die Umgebung und der See werden in die Veranstaltung des Moabit Mountain College daher immer mit einbezogen. Natur spielt für viele der alternativen Lernumgebungen eine wichtige Rolle. auch für die Floating University. Obwohl sie inmitten von Berlin liegt, vergisst man die Stadt nach dem Betreten des Gebäudes sofort.
Also wir können hier Enten gerade beobachten, abends sind hier Frösche und Schwalben super sichtbar, also es passiert hier super viel. Wir sind nicht nur Menschen, die diesen Ort hier nutzen, wir sind interessiert daran, das irgendwie auszuhandeln, was so ein Naturkulturlernort sein kann und wie wir den Ort hier auch zusammen mitten in der Stadt teilen können.
Sarah Bovelet hat Architektur studiert und gehört seit 2020 zum Vorstand der Floating University.
Floating University ist ein von einem Verein geleitetes Projekt in einem Regenwasserrückhaltebecken, einer technischen Infrastruktur. Wir sind ein Naturkultur-Lernort seit 2018 in Kreuzberg, direkt nördlich vom Tempelhofer Feld. Und wir machen hier Programm mit Universitäten, aber auch eigenes Programm. Und wir versuchen, den Ort als öffentlichen Raum zu öffnen, sodass eigentlich alle aus Berlin, aber auch von anderswo, hier mit ihren Ideen herkommen können und hier Teil von diesem Naturkultur-Lernort sein können.
Das Gelände der Floating University erinnert so gar nicht an herkömmliche Universitäten. Man muss eine Treppe aus Aluminium hinuntergehen, um über Stege zu den experimentellen Bauten aus Holz zu gelangen, die Lernräume, Werkstätten und ein Auditorium beherbergen. Der Campus wurde von Studierenden und Lehrenden aus Berlin und Europa gebaut, um neue Unterrichtsformen auszuprobieren. In schriftlicher Form ist das Wort University durchgestrichen. Die Mitglieder sprechen sich aber nicht kategorisch gegen Universitäten aus. Sarah Bovelet arbeitet selbst noch als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Braunschweig. Vielmehr geht es hier darum, einen Ort zu schaffen, an dem Studierende, Lehrende und andere Interessierte in transdisziplinären Teams zusammenfinden können.
Ich glaube, Universitäten sind große Maschinen, aber die haben schon auch sehr viel Potenzial und sehr viel Expertise. Und wir haben versucht, diese Expertisen irgendwie neu anzuzapfen, irgendwie neu oder aufzuwecken irgendwie.
Nicht nur das haptische Lernen steht im Vordergrund. An der Floating University spielt auch die gemeinsam verbrachte Zeit eine wichtige Rolle. Wie an diesem Abend im September, an dem Pizza im Steinofen gebacken wird. Wenn man an Universitäten denkt, denkt man meist an herrschaftliche Gebäude, an einen Campus und Hörsäle mit fester Bestuhlung. Universität kann aber überall sein, sagt Karen Vandenberg.
Sie braucht eigentlich gar nicht unbedingt den einen Ort, sondern wir können Universität in die Stadt verlagern, wir können Universität im Museum betreiben, wir können Universität in einer Galerie betreiben und wir gehen dahin, wo die Leute sind.
Viele alternative Bildungseinrichtungen gab es oft nur für einige wenige Jahre. Über die Anti-University in London, die es nur 3 Jahre lang gab, wird immer noch gemunkelt, dass sie vielleicht sogar noch existiere. Ihr Gebäude habe sie zwar verloren, die Gemeinschaft aber würde bis heute in Londoner Küchen und in Bars weiterleben. Rahel Spörer?
Wir wissen es einfach nicht. Und weil das natürlich irgendwie dann wiederum zu dieser sehr schönen Frage führt von, wo sind denn eigentlich wirklich die Lernorte?
Kritik, die sich aktuell an Universitäten richtet, bezieht sich auf Aspekte, die einer Gemeinschaft entgegenstehen. Dazu gehören Konkurrenz, ständige Evaluation und Hierarchien. In diesem Klima ist es schwer, ein Gruppengefühl zu etablieren. Alternative Lernorte wie das Black Mountain College, das Moabit Mountain College und die Floating University Berlin sind geprägt von Experimentierlust und der Auseinandersetzung mit der eigenen Community. Vielleicht ist es das, was herkömmliche Universitäten von alternativen Lernorten mitnehmen können. Dass eine Universität nicht auf die Arbeit an ihrer Gemeinschaft verzichten darf.
Dark Academia. Kritik an deutschen Hochschulen und mögliche Gegenwelten des Lernens. Ein Feature von Vera Klocke. Es sprachen Lars Schmidtke und die Autoren. Ton Andreas Stoffels, Regie Gerald Michel, Redaktion Kim Kindermann. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.